Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Kyron Wilson ist immer noch Snooker-Weltmeister 2024. Die Q-School steht unmittelbar bevor. Wir müssen uns immer noch irgendwie damit abfinden, dass die WM eine WM der Abschiede war und wir sind immer noch nicht ganz im neuen Feeling angekommen. Aber wir haben eine ganze Saison, auf die wir zurückblicken können. Und das tun wir hier bei Total Clearance, dem, ja, ich sag's jetzt einfach, beliebtesten Snooker-Podcast laut einer Abstimmung von Snooker.org. Und damit begrüßen wir euch hier heute. Und wir begrüßen natürlich auch Kati Hartinger und Noah Ebner. Guten Morgen, ihr zwei.
Morgen.
Guten Morgen.
So, Kati, wir haben es geschafft. Eigentlich können wir jetzt aufhören.
Ja, wirklich. Wir sind jetzt auf dem Zenit unseres Triumphs angekommen. Nein, herrlich, oder? Wir haben jetzt auch quasi wieder Snooker-Frühstück im Moment am Laufen und ich habe hier den Sekt aufgemacht und kaltgestellt, ganz klar. Das ist schon eine Riesenehre, dass wir es wirklich geschafft haben, dass wir zum international beliebtesten Snooker-Podcast gewählt wurden. Und das, obwohl wir auch der einzige tatsächlich internationale Snooker-Podcast waren, nämlich der einzige nicht englischsprachige. Und das ist, das hat mich sehr bewegt, Christian. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das war schon eine Anerkennung für das, was wir hier ja oft auch täglich runterreißen, die ich nicht erwartet hatte. Ne? Also ich hatte schon gehofft, dass wir vielleicht so die erste Gruppe da überstehen, wo dann auch jemand dabei war, der hat, glaube ich, seit 6 Monaten keine Folge mehr aufgenommen und so. Da hatte ich schon gehofft, dass wir nicht komplett absaufen, aber dass wir das Ding gewinnen gegen hier die Kollegen, ne, Sean Murphy und Stuart Bingham und natürlich auch Talking Snooker und Dave Hendon mit Snooker Scene, den wir im Finale geschlagen haben, hier mit 52%. Also das liegt natürlich an den ganzen Leuten, die für uns abgestimmt haben und an der Stelle wirklich das riesigste Dankeschön, dass die Leute sich Zeit genommen haben, für uns abzustimmen. Noch dazu im Finale, ja am Tag nach dem WM-Finale, wo ja alle erstmal schlafen und keiner auf Twitter ist. Ne? Also da haben so viele für uns abgestimmt. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Auch Leute, die mit uns ihr Deutsch aufpolieren, ne? Die eigentlich aus Großbritannien sind. Snooker-Profis haben für uns abgestimmt, jede Runde, heimlich, still und leise. Also das war sehr bewegend, das war sehr, sehr schön und das freut uns riesig.
Das tut es Balsam für die Seele, ist es gewesen, ganz, ganz ehrlich. Also das zeigt einfach, dass es wirklich eine tolle Sache ist, die wir hier machen und dass euch das gefällt und ja, dass man dann auch so ein bisschen Anerkennung dafür bekommt. Also das ist wirklich richtig, richtig toll. Und dann sind wir jetzt auch Noah. Du bist hier neu dabei im offiziell beliebtesten Podcast der Snooker-Welt. Wie fühlt man sich da?
Da kriegt man so Gänsehaut, wenn man das hört, du. Also, da fühlt man sich wirklich geehrt. Nein, ich konnte es ja auch, weil ich bin ja doch auch noch ein bisschen als Außenstehender. Ihr seid da die zwei, die das regelmäßig machen und auch von meiner Seite noch einmal herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das gibt auch für euch einen Ansporn, dass man sich gerade bei der WM so 17 Mal hintereinander jeden Vormittag da aufnimmt und das wird einfach dann gewertschätzt mit solchen Auszeichnungen. Und ich glaube, das gibt auch Ansporn für euch in der Zukunft, diesen erfolgreichen Weg fortzusetzen, oder?
Das gibt es tatsächlich und großen Anteil daran und das werden wir auch nicht vergessen, haben natürlich auch die Leute, die diesen Podcast mit uns groß gemacht haben erstmal. Und das sind zu großen Anteilen Sven Schulze, Grüße nach Hamburg und natürlich Andreas Thies, der hier immer wieder auch trotz seines wirklich inzwischen vollen Terminkalenders, das freut uns wirklich riesig, dass die Selbstständigkeit, der moderiert inzwischen Tennis live, das ist Wahnsinn, hat uns schon im Fernsehen moderiert und also es ist sensationell toll, dass Andreas sich trotzdem immer noch wieder bereit erklärt, auch einzuspringen und diesen Podcast auch einfach wirklich groß gemacht hat. Und damit auch sehr großen Anteil daran hat. Deswegen Grüße an Andreas nach München. Kathi, fahr mal vorbei bei ihm.
Ja, gut, wenn ich jetzt in München wäre, würde ich das auch tun. Ne? Nein, Andreas und ich haben uns ja für so 30 Sekunden im Crucible gesehen. Das war sehr nett. Es hat immerhin die Total Clearance Umarmung gegeben. Die für das Total Clearance Selfie im Crucible hat leider nicht gereicht. Also es ist wirklich so, so schön, was wir hier aufgebaut haben. Also streng genommen bin ich ja immer noch die Urlaubsvertretung für Andreas. Aber das, ich glaube, den Titel glaubt mir jetzt langsam keiner mehr. Ja, es ist so schön. Es ist so schön und das hat uns echt auch nochmal gezeigt, dass es wertvoll ist, was wir hier machen, weil es ist auch unter der Saison, wenn du mal wieder so 6 Turniere in Folge hast, vielleicht an so einem Mittwochmorgen auch nicht immer ganz einfach, dich zu motivieren, hier noch mal über das Ergebnis vom Vortag zu reden, wo der David Grace wieder verloren hat oder so. Deswegen umso schöner, dass die Leute es wirklich sehr gerne hören. Wir haben ja auch tolle Glückwünsche bekommen von Rolf Kalb. Ne? Also das hat mich auch sehr bewegt. Und insgesamt, also diese positive Resonanz von allen, das ist einfach wunderbar. Und das ist auch nicht umsonst. Ne? Weil was jetzt natürlich HörerInnen nicht so mitkriegen, ist, dass es auch in der Snookerwelt im Presseakkreditierungsbereich nicht immer ganz so einfach zugeht. Ne? Also das ist teilweise sehr, sehr launisch, dieses System. Und manchmal versteht man auch einiges überhaupt nicht. Und deswegen umso schöner, dass wir jetzt einfach beim nächsten Mal immer mitschicken können. Ne? Wir sind ja der international beliebteste Podcast 2024. Also das ist wirklich was uns auch weiterbringt und uns sicher helfen wird, weitere Turniere auch live und im Presseraum dann verfolgen zu können, wie zum Beispiel die WM. Genau, also vielen, vielen Dank. Es ist so, so cool. Wir feiern das richtig. Und ihr seid natürlich alle eingeladen, mit uns zu feiern, hier ganz klar. Hier bei dieser virtuellen Total Clearance Siegerparty. Weil wir sind jetzt ja quasi Weltmeister, Christian.
Quasi Weltmeister. Und da, wo einer ja noch hin soll. Und wenn wir schon dabei sind, uns selbst und vor allem auch euch auf die Schulter zu klopfen, dann machen wir einfach gleich weiter mit der Spendenaktion für Flo. Mach Flo zum Profi. Wir haben vorher nie im Leben damit gerechnet, was das für Ausmaße annimmt, wie viel da wirklich von euch und dank euch zusammenkommt. Kathi hatte deutlich mehr zu tun in Sheffield und in Wien, als sie, glaube ich, selbst auch erwartet hat. Aber das haben wir gerne gemacht und vor allem, es sind jetzt insgesamt nach Abzug aller Ausgaben, nach Abzug von allem und wir haben auch selber nochmal aufgestockt, haben wir jetzt an Flo 1.000 Euro überweisen können. Ein Wahnsinnsbetrag. Der Flo freut sich auch riesig, bereitet sich gerade intensiv auf die Q-School vor. Das ist eine wirklich, also wir können einfach nur Danke sagen an alle, die mitgemacht haben, an alle, die das geteilt haben, an alle, die uns da unterstützt haben. Wir sind unendlich, unendlich dankbar. Kathi, ja, mach du mal weiter, mir fehlen die Worte.
Ja, mir auch so ein bisschen, aber das Gute ist, was man manchmal nicht im Hirn hat, hat man dann in den Beinen in meinem Fall. Na, also ich bin durch Sheffield gelaufen, habe alle Souvenirläden abgeklappert und in Wien auch als erstes mit dem Mindset, ich brauche Postkarten. Ja, also das war schon schön und ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass es den Leuten Freude bereitet hat. Also die Postkarten sind vielleicht noch unterwegs oder sollten bald ankommen. Ja, also ich glaube, das war wirklich eine Win-Win-Situation. Im Moment, und das darf jetzt auch wirklich nicht falsch rüberkommen, weil wir jetzt hier nur die Glückwünsche von Flo oder das Dankeschön, besser gesagt, das Dankeschön von Flo ausrichten. Er ist einfach voll im Q-School-Vorbereitungsstress. Das hat man auch in Wien gesehen, wo wir uns eben leider verpasst hatten. Der Flo hatte da sehr, sehr bitter verloren in der Zwischenrunde. Und war dann sofort, ich meine, das ist ja klar, du spielst da dieses Turnier, was du letztes Jahr gewonnen hast, eine Woche gefühlt vor der Q-School. Und dann läuft es echt überhaupt nicht so, wie du es dir vielleicht vorgestellt hattest. Und du verlierst so ein bitteres Match im Entscheidungsframe gegen Mark Joyce, war das, glaube ich, auf Grün quasi. Und dann ist auch klar, dass du vielleicht einfach zurück willst und dich auf die Q-School fokussieren willst. Das heißt, was leider noch nicht geklappt hat, sind die Autogramme für die Postkartenleute aus Wien. Das heißt, im Moment nur eine Postkarte von mir, aber ich vergesse das nicht, Christian. Na, wenn der Flo dann Profi ist, ja, wenn ich den das nächste Mal sehe, dann liefere ich noch nach. Kein Stress, ja. Das kriegen wir hin. Aber genau, also Flo war auch total gerührt, der konnte das auch nicht glauben. Und jetzt haben wir ihm quasi die Q-School-Eintrittsgebühr abnehmen können. Das ist schon was Besonderes und hoffentlich hat es auch den Effekt, den wir ja wollen. Wir haben ja, das ist ja kein Sponsoring, was wir jetzt hier betreiben oder so, wo wir uns dann ausrechnen, aber dafür kriegen wir dann die und die Werbevorteile oder sowas und dann schau mal, dass du im Stream spielst oder so Geschichten. Nee, wir wollen den einfach nur unterstützen und den Druck eher wegnehmen, als noch zusätzlichen zu erzeugen. Und ich hoffe, dass das jetzt eben einen kleinen Beitrag geleistet hat, dass er jetzt diese Q-School Eintrittsgebühr quasi von uns mit eurer Hilfe vorrangig übernommen bekommen hat. Also ja, also deswegen auf geht's, Flo, jetzt in der Q-School. Wir machen natürlich noch eine Vorschau und berichten auch. Jetzt heißt es nochmal final Daumen drücken, ne?
Jetzt heißt es Daumen drücken, ne? Noah, nächste Woche geht's los mit der Q-School. Das wären zwei harte Wochen. Sind deine Daumen schon ordentlich vorbereitet da?
Definitiv. Also Q-School ist beinhartes Geschäft, gell? Also das ist härter wie Pudding. Und da ist es natürlich auch die Konkurrenz dementsprechend groß. Also, es sind viele große Namen, die auch heuer wieder von der Tour gefallen sind, die da kämpfen, dass sie eben sofort wieder raufkommen auf die Main-Tour. Einfach wird es nicht, aber er hat Chancen und mit eurer Unterstützung kann es doch nur funktionieren, oder?
Oh, das hast du, oh. Schön gesagt. Ja, das hoffen wir, dass das so kommt. Aber wie Kati schon gesagt hat, auf die Q-School blicken wir nochmal gesondert, denn heute soll es ja eher um die abgelaufene Saison gehen, ob die Saison 23/24, die insgesamt eine sehr interessante Saison war. Und vor allem bleiben einfach so ein paar allgemeine Sachen, so ein paar Trends irgendwie, habe ich das Gefühl, bleiben hängen. Und zwar vor allem oder über allem schweben eigentlich immer so ein paar Dinge, die so ein bisschen den Alltagsfokus rausnehmen und die so ein bisschen dieses Schöngefühl Snooker für mich einen Tick zerstören. Saudi-Arabien, die Rückkehr zu alten Formaten teilweise, die gute Trends, die man wieder zurückentwickelt. Wir haben das Macau-Gate gehabt, die Breakaway-Tour, wo es Gerüchte dazu gab. Also es waren eigentlich also so ein bisschen so ein paar Störfaktoren diese Saison, hatte ich das Gefühl, die immer mal wieder eingegriffen haben. Noah, wie siehst du das? Wie hast du die letzte Saison allgemein erlebt?
Es ist allgemein der Trend im Sport. Es ist ja nicht nur im Snooker so, dass einfach über das Sportliche hinweg Themen den Sport beherrschen, die wir als wirklich großartige Fans oder die meisten Fans einfach als störend empfinden. Es war leider Gottes vor allem während der WMs so mit dieser Standardfrage Crucible hin, Crucible her, der einfach ein gewisses Licht auf die WM oder über die ganze Saison geworfen hat, das so einen leichten Beigeschmack gehabt hat. Und das ist, mir kommt vor, das ist jetzt von Jahr zu Jahr, ist das immer größer geworden, dieses Thema, dass man sagt, man will neue Wege gehen, die Anreize natürlich durch das Geld gesetzt, Barry Hearn, der mit seinen Aussagen polarisiert, aber so stark wie heuer war das noch nie und das hat jetzt leider wirklich während dieser 17 Tage da gegipfelt, dass man sich wirklich Sorgen machen muss. Erstens mal natürlich, dass die WM nicht mehr in Sheffield ist, aber auch, dass Dinge in Zukunft nicht mehr so sein werden, wie wir sie gewohnt waren. Und das macht mir persönlich auch ein bisschen Angst.
Das stimmt. Da bin ich auch wirklich gespannt, wie das weitergeht, vor allem im Hinblick auf so die alteingesessenen Herren dann, über die wir sicherlich auch noch sprechen werden. Aber Kati, ich hatte irgendwie diese Saison auch ab und an das Gefühl, man macht einen Schritt vorwärts und dann kommen die Woche danach wieder zwei, drei negative Sachen, die das irgendwie zurückwerfen. Wir haben zum Beispiel die neue Website, das neue Livescoring gehabt, was auf den ersten Blick gut aussah, so sage ich mal, wo man dann aber nach und nach dann gemerkt hat, hey, so toll ist das eigentlich gar nicht. Das Livescoring zum Beispiel immer noch Riesenprobleme. Wie kann man auch damit rechnen, dass es irgendwie einem Spieler gelingen könnte, zwei 50er-Breaks in einem Frame zu spielen? Dann so Sachen wie diese ganzen Störfeuer von Macau, der Umgang von World Snooker Tour damit, der wirklich nicht gut war. Dann habe ich das Gefühl, man hat Social Media technisch wieder eigentlich einen sehr guten Schritt nach vorne gemacht, hat sich da stark verbessert in der Kommunikation mit den Fans, ein paar tolle Sachen abgeliefert. Dann aber Luca Brissell als Weltmeister quasi 0,0 ausgenutzt. Also da gibt es einige Sachen, die einfach so ein Störfeuer von außen reingetragen haben, die ganze Saison über.
Das war eine harte Saison, finde ich, für Snooker-Fans. Und eigentlich ja dann schon die zweite in Folge. Ne? Und ja, es ist schwierig. Man musste, glaube ich, mal wieder so Strategien finden, um die Freude am Snooker zu behalten. Obwohl es kein Livescoring gab, obwohl Sachen schiefgelaufen sind, obwohl man immer dieselben Leute gesehen hat in immer ähnlicher werdenden Turnierformaten. Ja, es war schon schwierig. Und vieles haben sie sich dann auch selbst wieder verbaut, weil ich würde auch gerne sagen, Mensch, Social-Media-mäßig sind wir doch besser geworden. Am Anfang der Saison, ich weiß nicht, ob du dich an die Phase erinnerst, wo gefühlt jeder zweite Spielername falsch geschrieben war oder das Endergebnis falsch rum war oder sowas. Also das war ja wirklich eine grauenhafte Phase. Da haben wir jetzt uns gesteigert hin zu, mein Highlight der Saison war wirklich der April-Scherz dieses Jahr mit dem Sponsor, ne, mit dem Johnson Paint Dings. Das war richtig, richtig nice. Das hat mir gefallen. Das hatte wieder so den alten Charme, den da der Lewis mal hergebracht hatte, ne, so 2016 rum im Snooker. Das war mal ein bisschen wieder da, so ein bisschen diese Coolness. Aber gleichzeitig ist ja Kommunikation im Idealfall auch ein Dialog und das hat ja wieder mal überhaupt nicht funktioniert. Am Anfang der Saison, als es keine Scores gab, hat uns selten mal jemand auf dem Laufenden gehalten. Ich weiß, also das ist für mich eine prägende Erinnerung, ist wirklich dieses European Masters, als wir alle in Nürnberg geschwitzt haben. Und ich dann diejenige war, die mal hier so ein paar Scoreboards abfotografiert hat, damit die Leute von Snooker.org, denen wir unendlich dankbar sind, das einpflegen konnten. Und da dachte ich mir auch, das ist doch eigentlich nicht mein Job. Da sitzen doch Leute die ganze Zeit im Presseraum, die da auch nicht weg können, die doch ständig diese Fotos machen könnten mal. Alle Viertelstunde. Mal so ein Überblick. Ja, und für sowas hat es dann wieder nicht gereicht. Oder auch jetzt, als das neue Livescoring da war und sich viele Leute mit sehr berechtigten Punkten beschwert haben, wie zum Beispiel den 50er-Breaks, dass wir wieder nicht sehen, ob es ein Re-Rack gab oder ob es eine Respotted Black gab, dass wir überhaupt nicht, dass wir die Matches nicht vernünftig gleichzeitig in der Übersicht mal wieder sehen können oder so. Also wirklich die Basic-Funktionen, die nicht funktioniert haben. Und da gab es ja auch gar keine Reaktion oder ein, hey, wir sammeln mal Sachen, die euch jetzt noch nicht gefallen. Also als wäre das nicht eigentlich eine Dienstleistung ja für die Fans, ohne die ja der Sport nicht funktionieren würde. Das war schon insgesamt, dann muss man sagen, wirklich nicht die Saison der Kommunikation. Und um jetzt hier auch noch mal ein bisschen Gossip auch verbreiten hier im Saisonrückblick. Also es gibt ja auch den neuen Director of Communications oder wie auch immer der genau heißt. Ich habe gehört, es gibt kaum jemand Unkommunikativeren als diesen neuen Director of Communications. Also da haben sich hinter den Kulissen schon diverse Leute beschwert. Und irgendwie merkt man das dann auch ganz vorne, ne? In der Kommunikation, im Dialog mit den Fans. Also das muss dringend besser werden, sonst ja, irgendwann rennen die Leute weg. Also so für mich, na, wenn ich jetzt diese Saison Revue passieren lasse, dann muss ich sagen, bin ich so ein bisschen dem Snooker davongelaufen, was man nicht glaubt, wenn ich hier täglich einen Podcast aufnehme. Aber so gefühlt, ich habe mich sehr konzentriert auf Leute, die ich kenne, mehr noch als sonst, weil ich denen immer zuschaue und immer zuschauen werde und habe dann nebenbei noch für mich so Amateur-Snooker entdeckt. Ja, und dachte mir, das gucke ich auch gerne. Ja, also irgendwie so diese Profi-Welt, wo zwei Leute spielen, die ich jetzt überhaupt nicht kenne persönlich, die hat mich so ein Stück weit verloren durch diese ganzen Aktionen tatsächlich.
Harte Worte. Ich hoffe, dass das besser wird in der nächsten Saison. Aber ja, ich finde das auch, also nochmal zu den Live-Scorings und Website-Sachen, ne? Ich finde das auch immer bezeichnend, wenn ich im Presseraum, im Tempodrom sitze und eigentlich alle in dem Raum, egal von wo sie sind, WST, von Zeitungen, von was auch immer, die haben immer entweder eine oder die andere Website offen, aber es ist nie eine der offiziellen Kanäle, sondern es ist entweder Q-Tracker oder Snooker.org. Was anderes haben die nicht offen. Und das ist irgendwie eine bezeichnende Sache, finde ich, die das zusammenfasst, was für ein Profisport eigentlich nicht sein kann.
Ja, und das ist im Crucible nicht anders, Christian. Das ist im Crucible nicht anders. Deswegen wirklich an der Stelle nochmal Dankeschön an Q-Tracker und das Team und danke an Snooker.org. Weil bei uns, wie gesagt, war das auch nicht anders. Wir hätten den Podcast nicht machen können für drei Viertel der Saison ohne diesen Einsatz von den KollegInnen.
Ja, absolut. Also schauen wir mal, wie das weiter wird. Und vor allem, wir schauen mal, wie das nächste Saison weitergeht mit dem Thema Austragungsorte, Noah. Denn das wird auch immer, ja, ich sag's mal, fernöstlicher oder nahöstlicher. Saudi-Arabien ist ja quasi das Crucible war noch gar nicht richtig snookermäßig geschmückt. Da stand schon der erste Aufsteller für Saudi-Arabien für die Werbung vor dem Crucible Theater. Wir haben mit großem Tara das Turnier dort gehabt dieses Jahr. China wird sicherlich zurückschlagen wollen. Haben wir diese Saison, vielleicht provokante Frage, so ein bisschen den Anfang vom Ende von Snooker in Europa gehabt?
Es zeichnet sich ja schon bei den Spielern auch irgendwie ab. Du hast vorhin gesagt, wir haben jetzt 20 chinesische Spieler auf der Tour. Das ist ja auch da ein Trend. Es kommen ja auch von den jungen Spielern mehr aus China als Europa, auch aus England, muss man sagen. Und das spiegelt sich jetzt auch bei den Turnier, beim Kalender ein bisschen wieder, dass man einfach mehr nach China geht. China ist für mich noch akzeptabler als Saudi-Arabien, weil in Saudi-Arabien habe ich überhaupt keine Wurzeln oder überhaupt keine Verbindung zu Snooker. Das ist in China sehr wohl da. Und wir haben jetzt auch das Comeback gehabt von den chinesischen Turnieren, das war ja alles gut und schön. Saudi-Arabien ist jetzt einfach brutal schnell gekommen. Also jetzt halt mit diesem Einladungsturnier vor jeden Tag ausverkauftem Haus natürlich, nicht mit bester Atmosphäre, extrem lange Distanzen. War mein Highlight der Saison natürlich, gell, dieses Turnier, das dann ganz überraschend Ronnie O'Sullivan gewonnen hat, der natürlich auch der beste Werbeträger für Saudi-Arabien ist. Also das ist die Geschichte, die ich weitaus kritischer sehe als China. Saudi-Arabien ist, glaube ich, für den Snookersport das größte Übel, das uns wahrscheinlich passieren wird, weil das wird noch mehr werden. Also es wird natürlich nicht bei dem einen Turnier wahrscheinlich bleiben. Es wird ja dann auch Katar und was weiß ich was. Also der Nahe Osten wird im Snookersport wahrscheinlich jetzt länger hängen bleiben.
Ja, das Schlimme daran ist ja, dass dort nicht wirklich auch Fans sind, die den Sport lieben. Also eine der bezeichnendsten Szenen der ganzen Saison war ja eigentlich, wie ich glaube John Higgins war es, ne, der auf Maximum-Kurs war und da im Hintergrund einfach, ich sag's jetzt einfach mal ein bisschen hardcore, die Turbanträger da hin und her gelaufen sind, keiner sich dafür interessiert hat. Also die haben null mitgekriegt, was da abgegangen ist. Also so, das zeigt einfach, dass dort die Liebe für den Sport einfach fehlt und dass es am Ende nur leider einfach nur ums Geld geht.
Es ist so und ich erinnere an die Aussage von Barry Hearn in Sheffield, mit Geld kann man sich alles kaufen. Es ist leider so und Wir werden da wenig ändern dran können. Es haben da einfach Leute zu entscheiden, die auf dieses Mindset praktisch ausgerichtet sind. Und wenn er zwar sagt, okay, sein Herz will zwar unbedingt oder sein Herz will, dass wir in Sheffield bleiben bei der WM, aber man muss mit der Zeit gehen und das geht nur da, wo das meiste Geld geboten wird. Und er denkt ja auch, die Saudis, das stimmt natürlich, die wollen das nach dem Höchsten streben. Und das Größte im Snooker ist nun mal die Weltmeisterschaft. Die werden sich mit einem einfachen Ranking-Event nicht zufrieden geben. Also wirklich, man darf gespannt sein und man muss das weiterhin, ganz wichtig auch für uns, die wir darüber auch berichten, man muss auch kritisch darüber berichten und man soll das ansprechen, was da läuft und nicht alles schön zu reden. Und ich glaube, das ist ja auch irgendwo auch unsere Aufgabe und das machen wir auch regelmäßig.
Das machen wir ja. Also ich glaube, wenn jemand kritisch berichten kann, dann wir auf jeden Fall. Kathi, Wie siehst du das Ganze? Also das Problem für mich an der Sache ist ja, ich hätte gar nicht großartig viel dagegen, wenn man das so parallel einfach laufen lässt. Aber man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass das jetzt auch so ein Stück weit einfach erzwungen wird. Und wir haben diese Saison keinen European Masters gehabt, wir haben keinen Riga Masters gehabt, wir haben nichts in Gibraltar gehabt. Es fehlt einfach der ausgleichende Faktor.
Das ist richtig. Also die Frage ist ja wirklich, ist das eine Bereicherung für den Snookersport? Und ich glaube, die könnte es tatsächlich sein und werden. Oder ist es eine Bereicherung für Funktionäre im Snookersport? Dann ist das für mich der falsche Weg. Ich fühle mich trotzdem jetzt, also ich habe da sehr, sehr deutlich jetzt Meinungen geäußert. Ich fühle mich jetzt fast ein bisschen in der Position, da doch eine leichte Gegenmeinung einzuwerfen, weil Es gibt ja schon Fans dort und in Katar, ich meine, die haben ganze Akademien, Michael Giorgio ist da Trainer, deswegen bekomme ich das immer noch so ein bisschen mit. Also da passieren schon auch Snooker-Entwicklungssachen und die waren auch nicht schlecht jetzt bei hier den Amateurveranstaltungen und so. Schauen wir mal, was die Q-School Asien bringt. Ich weiß jetzt gar nicht, wer da so dabei ist, aber insgesamt, na, also passiert da schon was. Und was man ja auch nicht außer Acht lassen darf, sind die Potenziale in Sachen Einflussnahme. Also ich fände es furchtbar, wenn die WM in Saudi-Arabien wäre, weil ich meine, ich könnte wahrscheinlich nicht hinfliegen, um darüber zu berichten. Ja, also das finde ich absurd, dass man sich freiwillig in so eine Situation begibt. Und für mich zeigt das auch so ein bisschen, dass die Funktionäre im Snooker halt doch immer noch Männer sind. Ja, und das halte ich, also das finde ich ein Wahnsinn. Gleichzeitig kann man natürlich auch hier beitragen zu einer größeren Kommunikation und man kann auch Einfluss haben. Wir hatten jetzt, ja, das kann man auch wieder streiten, ne? Immerhin hatten wir eine Schiedsrichterin auch dabei in Saudi-Arabien, aber gleichzeitig wieder, ne? mit einem großen Aber, das lief jetzt vielleicht auch nicht so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Das heißt, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema und man möchte sich, und das ist, glaube ich, eigentlich meine Botschaft, ich würde mir wünschen, dass sich intelligente Menschen mit diesem Thema auseinandersetzen. Aber die sucht man halt im Snooker oft vergeblich. Also ich glaube, das ist eigentlich mein größtes Problem mit dieser Situation, weil ich glaube, man könnte das handeln. Dass wir nicht im Märchenland leben, ist halt auch klar. Ja? Also ich glaube, man könnte das navigieren, aber man müsste es dann halt auch vernünftig machen und traue ich das den Leuten zu, die im Moment im Snooker an der Macht sind, das vernünftig zu machen, wirklich nur sehr, sehr begrenzt. Ne? Also dass die noch Rechnungen schreiben können und sowas, das traue ich denen zu, aber dass sie den politischen, den kommunikationsrelevanten, den kulturellen Spagat dahin bekommen und das Ganze zu einer Bereicherung machen, ja, das glaube ich nicht. Und das sieht man eben auch in diesem Hauruck-Tempo, in dem jetzt Sachen passieren, obwohl es ja eigentlich mal sehr langsam war. Ne? Ich meine, ich musste fast lachen, dass Noah vorhin gesagt hatte, so, ja, das kam jetzt sehr plötzlich mit Saudi-Arabien. Eigentlich war das doch was für 2020 geplant oder sowas und dann kam die Pandemie. Also eigentlich kam es sehr, sehr langsam, aber jetzt dann doch viel zu hektisch, möchte ich fast sagen. Und eben auf Kosten zum Beispiel relativ rücksichtsloserweise, wie sich es für uns zumindest aus Außensicht darstellt, zulasten des European Masters. Und also das geht nicht. Das geht nicht. Also es ist nicht so, als hätten wir 18 Turniere in Europa und jetzt fehlt mal eins. Nee. Mm-mm. Also das darf nicht sein. Also, und man möchte halt als Fan und bestimmt auch als Spielerin und überhaupt, man möchte halt, dass die Tradition und dass das was zählt. Ne? Und ehrlicherweise, wir haben es beim Paul Hunter Classic ein bisschen erlebt. Wir haben es bei den PTCs ein bisschen erlebt, die ihre eigene Tradition aufgebaut hatten, um jetzt dann doch wieder der Axt zum Opfer zu fallen. Ja, wir sehen, dass das im Moment nicht der Trend im Snooker ist, ne? Und wir hoffen, dass wir ihn noch ein bisschen umdrehen können.
Ja, also wie gesagt, für die Saison, für dieses Jahr ist kein European Masters geplant. Letztes Jahr gab es ja dann zumindest immerhin noch eins in Nürnberg, was Barry Hawkins gewonnen hat. Und jetzt machen wir dann vielleicht mal den Überschlag oder lassen das Ganze so ein bisschen, auf das wir keinen Einfluss haben, mal vorbei, obwohl ich immer noch schön finde und das immer noch sehr lustig finde. Kathi, ja, nachdenkende Snookerspieler, die sucht man, oder nachdenkende Snookerfunktionäre, die sucht man halt so ein bisschen mit einer Lupe teilweise. Ach ja, schöner Spruch eigentlich.
Dankeschön. Ja, wir können den Total Clearance Kalender rausgeben für 2024. Dann kann man das reinpacken.
Das machen wir. Und jetzt gucken wir mal ein bisschen zurück auf die vergangene Saison. Bevor wir zur Weltmeisterschaft kommen, die ja so ein bisschen, irgendwie habe ich das Gefühl, komplett für sich steht, weil sie alles ad absurdum geführt hat, was die Saison davor vorbereitet hat. Gucken wir einfach mal auf die Saison zurück, ohne WM erstmal. Und da, Noah, fällt natürlich erstmal auf Ronnie O'Sullivan, der, wenn er dann teilgenommen hat, und das hat er ja dann doch etwas gehäuft, dann vor allem wieder bei größeren Turnieren, dann hat er auch ziemlich gut performt, hat quasi im Einladungsbereich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Shanghai, Saudi-Arabien, hattest du schon gesagt, Champion of Champions, ging zwar an Mark Allen, aber Masters hat er gewonnen, also Triple Crown. Gut performt, also eigentlich, ja, irgendwie dann war es dann doch die logische Wahl, dass er von, tatsächlich ja dann überraschenderweise von allen Fans Journalisten und WST zum Spieler der Saison nominiert wurde oder gewählt wurde.
Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen, dass Ronny der Spieler des Jahres ist, weil ganz einfach diese Triple Crown Events, UK Championship und Masters immer noch auch in der Öffentlichkeit ein größeres Gewicht haben als also manches andere Turnier, Home Nations zum Beispiel. Ja, und das sind einfach diese Turniere, das ist ja nichts Neues. Da, dieses One-Table-Setup bei Masters zum Beispiel oder auch in Saudi-Arabien, wo einfach die besten Spieler sind, von mir aus die besten 16 und er spielt nur gegen gute Gegner und sich, was bei ihm auch immer wichtig ist, dass die Location passt, dass das Venue für ihn gut gemacht ist. Das dürfte auch in Saudi-Arabien so der Fall gewesen sein. In Shanghai gewinnt seit 2017 sowieso nur mehr Ronnie Sullivan. Das war jetzt dann das vierte Mal jetzt in Folge. Und ansonsten, er hat ja vor der Saison gesagt, er legt den Wert auf die chinesischen Ranking-Events. Da ist ihm zwar nicht so viel gelungen, also da ist er dann von Chinesen selber gestoppt worden, aber insgesamt war es seit längerem wieder echt die beste Saison. Auch spielerisch, muss ich sagen, hat er sich auch von der Q-Action ein bisschen verändert. Er sagt, dass er selber hat sich technisch ein bisschen umgestellt und ich glaube einfach, dass er die nächsten 5 Jahre sicher noch in der Lage sein wird, auch mehrere Titel in einer Saison zu gewinnen. Bei allem Persönlichen, für das man Ronnie kritisieren kann. Der Spieler Ronnie O'Sullivan ist einfach ein Phänomen und ist genial zum Zuschauen. Die Persönlichkeit, und da geht es eben vielen Snooker-Fans so, dass sie das, wenn sie Ronnie spielen sehen, einfach nicht so ratzfatz ausblenden können, was er so Rülpser teilweise rauslässt oder wie er sich verhält. Aber noch einmal, der Spieler ist für mich an Genialität schwer zu überbieten.
Das stimmt ohne Zweifel, aber es gehört halt leider dann auch ein bisschen mehr dazu. Da sind wir wieder bei nachdenkenden Snookerspielern. Der einzige Konkurrent, den er im Prinzip effektiv hatte, um den Titel Spieler des Jahres, war Judd Trump. Der hat 5 Titel gewonnen, aber allesamt mal wieder, ja, so Home Nation Series, German Masters, World Open, also schon ordentliche Weltranglistenturniere. Aber ihm fehlen inzwischen so ein bisschen ab und an die ganz großen Titel, oder Kati? Also letztes Jahr Masters hat er gewonnen, aber ansonsten läuft es bei den Triple Crown Turnieren doch teilweise sehr überschaubar bei ihm. Champion of Champions jetzt 2-mal in Folge relativ blöd im Finale verloren, sage ich jetzt mal. Also Judd Trump, der ist immer fantastisch dabei, der steigt auch in allen Statistiken immer weiter nach oben, aber ich glaube, der könnte irgendwann auch so ein Spieler werden, der dann mal eher früher als später den zweiten WM-Titel holen sollte, oder?
Also erstmal, Christian, Okay. Bitte ich mir diesen Ton, in dem du vorhin jetzt German Masters gesagt hast in dieser Aufzählung. Also das geht gar nicht, ja? Also ich verlasse diese Sendung an dieser Stelle. Nein, ich verstehe natürlich den Punkt total. Also ich habe ja bei den JournalistInnen mitgestimmt für den Spieler des Jahres und habe nicht für Ronnie O'Sullivan gestimmt. Das würde ich an der Stelle doch verraten. Judd Trump, also für mich eine Entwicklung in der Saison, die mir den größten Respekt abnötigt, weil eher wie ein Häufchen Elend, und das haben wir jetzt so oft erwähnt im Laufe der Saison, deswegen Entschuldigung an unsere regelmäßigen HörerInnen, der wie ein Häufchen Elend beim European Masters saß, und das bin nicht nur ich, die immer das noch im Kopf hat, sondern auch andere Leute, die da dabei waren, die den gleichen Eindruck hatten und sich gedacht haben, meine Güte, was ist mit Judd Trump los, ne? Und der dann seine Saison so umgedreht hat und der uns richtig viel Spaß gemacht hat beim German Masters, richtig viel Spaß. Und der dann jetzt bei der WM halt am Schluss, finde ich, wieder unterperformt hat. Also das ist, glaube ich, ja, also dann endete seine Saison so ein bisschen, wie sie angefangen hat. Und klar, der zweite WM-Titel müsste bald mal her. Aber wir wollen ja nicht, dass der wie Neil Robertson endet oder sowas. Ja? Genau, also im Moment Kyron Wilson genauso viele WM-Titel, Stuart Bingham, Graham Dott, so Leute. Also da sollte der Judd Trump schon mal nachlegen, aber er ist ja jemand, dem bedeutet das ja auch was, hat er gesagt. Breakaway Tour, nee, er will um die legendären Titel spielen. Also eigentlich interessant, dass ihm das dann fast weniger gelingt, als jetzt hier irgendein Home Nations Turnier oder sowas. Was einfach sein Format ist, das merkt man halt schon auch. Also Judd Trump ist vielleicht auch so ein bisschen jemand, der sehr davon profitiert, von den vielen Best of Sevens und der da so sich reinspielen kann in ein Turnier. Also das ist schon also er ist der beste Home Nations Spieler, ne, den wir jemals hatten mit weitem Abstand. Ja, also ich bin gespannt, was er nächste Saison schaffen kann. Aber was er diese Saison geschafft hat auf der mentalen Ebene, auch vielleicht auf der sportlichen Ebene, das gibt mir durchaus Hoffnung für nächstes Jahr einfach. Also wirklich Hut ab vor der Leistung. Ich meine, der hat ja auch in den ganzen verschiedenen Zeitzonen diese Turniere hintereinander dann gewonnen. Also das ist ja eine Anstrengung. Also ich meine, das kriegen wir ja mit, wenn wir einen Podcast aufnehmen. Und wir haben da noch nicht gespielt. Ja, das, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie viel Snooker der da gespielt hat und gewonnen hat und wie viel Jetlag der mitmachen musste. Ja, also wirklich eine tolle Saison für Judd Trump. Aber ja, Triple Crown sollte wirklich der Fokus werden für ihn nächste Saison.
Absolut. Vor allem da, ich könnte mir vorstellen, dass Judd Trump einer der Spieler sein könnte, die nicht unbedingt von der Änderung der Home Nation Series Formate profitieren. Denn er ist ja einer, der eigentlich immer recht langsam in die Home Nation Series Events reinstartet, zwar meistens so mit einem 4-0, 4-1, aber sich ja sehr schwer tut und dann im Verlauf dieser 7 Matches dann ja immer besser wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass der von dem Seeded-Format nicht unbedingt profitiert, Kathi.
Ja, genau, da haben wir aber einige andere, um jetzt den Judd Trump auch mal wieder ein bisschen loszuwerden, der ist bestimmt schon im Urlaub, ganz ehrlich, Christian. Na, Grüße gehen raus an Judd Trump an der Stelle. Aber Vince, wo du diese Seeding-Sache schon ansprichst, also ich habe mir das jetzt bei ein paar Leuten gedacht, die jetzt so richtig gut performt haben, so Jack Jones und so weiter, die sich jetzt plötzlich in einer sehr komfortablen Lage befinden, was diese Seeding-Geschichten angeht. Und das hatten wir ja die letzten Saisons nicht in dem Maße. Klar, Top 16 ist was ganz Besonderes und so. Und ja, es gibt dann noch hier das Turnier der besten 32 und so Geschichten. Aber das ist ja quasi jedes Turnier das Turnier der besten 32. Also das ist sehr, sehr spannend. Ich finde, da gibt es jetzt einige Leute, die haben jetzt genau das richtige Timing erwischt, um dieses neue System richtig auszunutzen. Also da ist Musik drin nächste Saison. Ich bin total gespannt, wie sich das jetzt auswirkt.
Ja, das wird interessanter werden. Ich hoffe nur, dass man nicht pauschal einfach alles jetzt wieder ins Seeding-Format drückt, denn das Flat Draw hat durchaus auch seinen Reiz und ich bin ein Freund von Abwechslung. Apropos Abwechslung, die gab es auch in der Weltrangliste, denn da sind wir beim Spieler Nummer 3 der Saison. Und meine Güte, was haben wir lange warten müssen? Eigentlich haben wir doch schon Anfang der letzten Saison, eigentlich ja schon zum Ende der Saison davor gesagt, ach, das ist nur eine Frage der Zeit jetzt, bis Ronnie O'Sullivan nicht mehr Nummer 1 der Weltrangliste ist. Es hat dann doch bis nach der Weltmeisterschaft gedauert. Und auch das eher auf Umwege. Aber Mark Allen hat es geschafft, ist Nummer 1 geworden. Und das letztlich dann auch zu Recht. Zwei starke Jahre jetzt hinter sich. Wirklich Wahnsinns Verlauf, den der genommen hat. Nicht nur spielerisch, sondern auch persönlich. Er ist Nummer 1. Er hat das Shootout gewonnen. Eins der wichtigsten Turniere der Saison. Ne? Wollen wir nicht vergessen. Players Championship und auch Champion of Champions. Nur Mark Allen für mich eine sehr verdiente Nummer 1 und einfach ein toller Spieler und ein toller Mensch inzwischen.
Ich kann mich noch sehr gut an die WM 22 erinnern, wo er da im Achtelfinale von Ronnie O'Sullivan eine richtige Klatsche bekommen hat. Und das war, glaube ich, wirklich einer der Tiefpunkte in seiner Karriere. Und was er dann geschafft hat in diesen letzten zwei Jahren, das ist nicht hoch genug anzuerkennen. Also das ist wirklich allerhöchster Respekt. Wer über die menschliche Komponente auch die Freude am Snooker wieder gefunden hat und auch die Erfolge wieder gekommen sind. Es war ja auch letztes Jahr schon so und er hat es heuer nahtlos bestätigt. Also nachdem die Weltrangliste über die letzten zwei Jahre geht, muss man sagen, absolut verdiente Nummer 1. Und mal sehen, natürlich hat er dann nächstes Jahr wieder mehr zu verteidigen, aber Mark wird auch in Zukunft bei den Großen dabei sein und der ist da jetzt nicht umsonst. Also der hat sich das hart erarbeitet und der wird da jetzt auch eine Zeit lang bleiben.
Das wird er auf jeden Fall. Ansonsten, apropos Shootout, ne? Die 147 von Sean Murphy beim Shootout ist einer der Momente der Saison oder war der magische Moment der Saison. Kathi, verdient oder eher nicht verdient?
Ja, das war schon eine unglaubliche Leistung. Also ein Century im Shootout erscheint einem ja schon immer so quasi unmöglich. Also ich weiß noch Martin Gould damals, ne, mit diesem magischen Moment. Ich glaube, das war das erste Century beim Shootout. Also Ja, und jetzt macht er eine 147. Absolut, absolut, absolut krass. Und insgesamt das Shootout für mich war eins der Highlights in der Saison, wie immer. Klar, wichtigstes Turnier. Weil da sind so ein paar Märchen passiert, oder? Da hatten wir dieses Wahnsinnsmatch zwischen zwei Leuten, die keine Ahnung von den Regeln hatten. Deren Namen ich uns jetzt erspare, damit sie dieses Stigma jetzt endlich los sind bis nächste Saison. Wir hatten das Wunder des Stephen Hallworth, der ja gesponsert wurde von unseren KollegInnen von Snooker Pro. Auch da Grüße gehen raus. Was war das für eine Geschichte? Wir hatten Mark Allen, der als Nummer 1 sich da durchsetzt. Und wir hatten eben Sean Murphy mit diesem riesen Glitzer-Feenstaub-Auftritt. Ja, also das war ein absolutes Highlight. Ich muss nur sagen, für mich gehört das Shootout nicht in den Dezember. Das ist für mich kein Weihnachtsturnier. Das ist für mich ein Februar, da ist sonst nichts los, wird Früh-Dunkel-Turnier. Ich könnte eigentlich auch auf den Weihnachtsmarkt gehen, Turnier. Also das ist an der Stelle meine Botschaft an die Ausrichtenden. Aber ja, Shootout, ein Traum.
Es war ansonsten wirklich eine richtig schöne Saison. Und dann kam die Weltmeisterschaft, oder? Die das so ein bisschen ad absurdum geführt hat. Und das Ganze fing ja im Prinzip schon mit der Qualifikation an, die ja zunächst eigentlich keine großen Überraschungen bot. Ich weiß nicht, ich glaube, es weiß kaum einer, wer der am niedrigsten platzierte Spieler war, der bei der Weltmeisterschaft dabei war. Und dann alle Favoriten, die man sich vorher ausgemalt hatte, Judd Trump, Ronnie O'Sullivan, Mark Williams, Mark Allen, Ding Junhui, Gary Wilson, der ja auch eine fantastische Saison hatte, Tom Ford. Wir haben Spieler gehabt, die haben ihren Durchbruch geschafft diese Saison, wenn wir noch drüber sprechen, Zhang Under. Allesamt früh raus. Wir haben am Ende ein Finale gehabt oder auch eigentlich ja ein Halbfinale mit 4 Spielern, mit denen man da nicht unbedingt rechnen konnte. Also es war nur eine absolut irre Weltmeisterschaft, die die Saison eigentlich zu keinem Zeitpunkt wiedergespiegelt hat.
Na, darum müssen wir unseren Saisonrückblick auch ein bisschen so zweiteilen. Also alles, was davor passiert ist, da hat man das eigentlich schon sehr gut zusammenfassen können, weil da waren es eigentlich immer so die gleichen Namen. Und dann ist die WM gekommen und hat das eigentlich alles ein bisschen auf den Kopf gestellt. Also da sind Namen rausgeflogen in den ersten Runden, die eigentlich die Dominatoren der Saison waren. Aber das zeigt auch wieder, die WM ist ganz einfach eine Geschichte für sich. Da ist natürlich auch ein bisschen eine Pause dazwischen, auch für die Qualifikanten, die dann lange kein Turnier vorher gespielt haben. Die Qualifikanten haben in der Qualifikation die beste Matchpraxis, die man sich wünschen kann. Und diese erste Runde ist für die Gesetzten wirklich ganz, ganz hartes Brot, und das hat sich auch heuer wieder bewiesen. Es sind so viele Gesetzte rausgeflogen in der ersten Runde. Und wenn ich da Zhang Under, Gary Wilson, das waren ja die auch Turniere gewonnen haben heuer. Also das macht die WM so spannend und so besonders und so enorm oder so arg ist das heuer wie heuer, habe ich es überhaupt selten in Erinnerung gehabt, dass das wirklich so überraschend gekommen ist. Es war wirklich nicht vorherzusehen in dieser Art und Weise.
Aber es passte auch irgendwie, ne, Kathi, denn es war ja eine WM der Abschiede von Rolf Kalb, von Paul Collier. Das passte dann auch irgendwie so komplett ins Bild, ne? Diese irren Halbfinals, David Gilbert gegen Karen Wilson, Jack Jones gegen Stuart Bingham, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. Und dann einfach das wirklich tolle Finale am Ende mit sehr emotionalen Abschieden.
Absolut. Und das... Ja, es war eine sehr emotionale WM. Ich finde fast die emotionalste, weil man so halb diesen Crucible-Abschied schon mal vorempfunden hat, zu dem es hoffentlich gar nicht kommt, aber man weiß es ja nicht. Und dann hatten wir so verrückte Matches wie Robert Milkins gegen Pang Yong-ju. Für mich das Match der Weltmeisterschaft. Wir hatten Joe O'Connor mit seinem Crucible-Debüt. Wir hatten Mark Selby, für den das vielleicht ein Abschied war, aber hoffentlich ja nicht. Bitte, Mark, komm, bleib uns erhalten. Also die Kleenex-Packung, die musste immer dabei sein eigentlich. Das war, Das war schwierig teilweise auch. Und dann immer die richtigen Worte zu finden. Also ganz ehrlich, ich fand das dann auch eine echte Herausforderung. Und wir hatten jetzt im Podcast in der Saison zuvor die Herausforderung mit diesem ganzen, ich sag mal, juristischen Gedöns hier mit den Suspendierungen und dem Spielmanipulationsskandal. Und jetzt diese Saison, jetzt nochmal ganz am Schluss, hatten wir diese wirklich schwierige emotionale Situation zu navigieren, wo mir dann auch teilweise echt die Worte gefehlt haben. Ganz ehrlich, mit dem Abschied von Rolf Kalb, so eine Zäsur im deutschen Snooker. Und also da hatte ich großen Respekt vor. Ich weiß noch, unsere WM-Vorschau mit Rolf Kalb, ne, seine Abschiedsvorschau. Also ich habe es zum Rolf vorher gesagt, du Rolf, ich bin aufgeregt, bin ich normalerweise nicht. Aber in dem Fall, es war ein ständiges Suchen nach den richtigen Worten, auch eigentlich die ganze Saison schon. Wie kritisch willst du sein? Wie kritisch musst du sein? Wollen wir nicht das Positive sehen? Komm, am Ende des Tages, das soll uns unterhalten. Es ist doch nur Snooker, es ist doch nur Sport. Auf der anderen Seite hängen da Biografien dran und große Lebensentscheidungen und so. Und das hat sich in der WM nochmal absolut fortgeführt. Also das war vielleicht die wirklich größte Kontinuität, dass man die ganze Saison über, oder ich zumindest, mit den Worten gerungen hat.
Ja, und es kam ja dann auch noch ein Abschied dazu, ne, mit dem man vor der WM ja auch so gar nicht gerechnet hatte. Lukas Kleckers hat sich ja entschlossen, nicht in der Q-School anzutreten. Und Noah, das bedeutet, Stand jetzt haben wir keinen deutschen Spieler auf der Main Tour für nächste Saison. Also wenn sich jetzt nicht zufällig Ümit Dikme oder Manuel Ederer in der Q-School durchsetzen. Ich meine, allzu abwegig ist Ümit ja vielleicht gar nicht. Aber dann hätten wir erstmals seit 2016, 2017 keinen deutschen Spieler auf der Tour.
Ja, und lass mich kurz, weil du Lukas Kleckers erwähnt hast, der hat heute Geburtstag. Also der
natürlich, ja.
Grüße gehen raus an Lukas. Happy Birthday. John Higgins übrigens auch. Gell? Also zwei große Namen des Snookers haben heute Geburtstag. Ja, es ist schade, weißt du, weil das German Masters, das ist eines der geilsten Turniere im ganzen Jahr. Das ist Gänsehautatmosphäre, das ist dieses Venue ist so herausragend und Snooker in Deutschland ist populärer denn je. Und einfach schade, dass spielerisch oder das Spieler vom Spielermaterial her ist leider Gottes da nicht so dieser Fortschritt zu erkennen ist. Ich meine, Lukas zeigt vereinzelt auch heuer wieder gute Leistungen, aber er schafft es halt leider Gottes nicht, sich wirklich auf der Main Tour zu etablieren, was sehr, sehr schade ist, weil ich glaube, er hätte das Potenzial, aber mal schauen, ich hoffe doch, dass er in Zukunft, dass wir ihn wiedersehen und dass er über eine lange Strecke dann doch auch wieder öfters einmal auf der Main Tour erscheinen wird, weil der deutschsprachige Raum braucht das und wir brauchen vor allem die deutschsprachigen Spieler. Das ist auch für uns auch eine Freude, wenn wir da über Österreich jetzt hoffentlich auch mit Florian Nüßle und den Alex Ursenbach, dass wir darüber reden können. Aber auch für die Internationalität des Snooker ist es unheimlich wichtig oder wäre es wichtig, wenn da noch mehr Spieler auf die Tour kommen könnten.
Ja, also erstmal vorläufig nur deutsche Schiedsrichter. Müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Es gab aber auch ein paar, die den Durchbruch geschafft haben. Und dann kommen wir so langsam dann auch zu unseren Top-Spielern und Flop-Spielern der Saison. Aber erstmal über die den Durchbruch geschafft haben. Und da fallen natürlich ein paar ins Auge. Zhang Anda ganz zwangsläufig, Jack Jones mit seiner Weltmeisterschaft, aber vielleicht auch so ein, zwei Rookies, ne? Kati, Hego Kyang, der klar der beste komplett Neuprofi war, nicht der beste, der mit 0 Punkten gestartet ist, das war tatsächlich Martin O'Donnell, und auch so ein Daniel Wells, ne, auch mit 0 Punkten gestartet. Hat Ronnie O'Sullivan dem nicht gesagt, der soll was anderes machen? Also ja, vielleicht läuft es ja dann doch gar nicht so schlecht.
Genau, zum Glück hören wir nicht alle auf Ronnie O'Sullivan. So ist es nämlich. Daniel Wells hat uns so viel Spaß gemacht, die Saison. Und hallo, Martin O'Donnell, was war denn das? Krass, einfach im Finale gewesen, ja? Was für eine Saison. Und leider muss man jetzt sagen, beide haben es so ein bisschen verdattelt dann in der WM. Ganz ehrlich, das sind zwei Leute, die hätten sich doch echt qualifizieren können. Das finde ich immer so ein bisschen das Problem mit der WM, weil jetzt reden wir alle über Jack Jones, aber über den haben wir jetzt 17 Tage geredet, ne? Durchgehend. Also deswegen kram ich jetzt, Grüße gehen raus an Jack, ich gucke den sehr gerne und so, aber an der Stelle wirklich Martin O'Donnell, Daniel Wells, Tom Ford, wie hat sich der denn bitte gesteigert, ja? Auch so ein Kracher. Dann haben wir noch Ishpreet Singh Chatha, Christian, unser Tempodrom-Spieler der Herzen.
Ja, der Auftritt war einfach super. Hätte auch ein bisschen mehr noch kommen können. Also ich hoffe, dass der in der nächsten Saison dann auch noch ein bisschen mehr von sich zeigt. Ich meine, 26.000 Pfund, ja, das war jetzt okay so fürs erste Jahr, aber ein bisschen mehr kann da nächste Saison noch kommen, oder? Also, aber auch die chinesischen Jungs das, ne? Also nicht nur Hego Qiang, auch Liu Hongyu war fantastisch dabei und auch Marco Fu, was mich sehr gefreut hat. 42.000 Pfund jetzt wieder in seiner ersten Saison geholt. Also
Klassischer
vielleicht,
Rookie.
ja, natürlich, ne? Vielleicht geht da ein bisschen was Richtung Top 64. Die neuen Profis, wir unterstützen die.
Genau, das ist uns auch ganz ein wichtiges Anliegen, so unbekannte Namen wie den Marco Fu in jedem Turnier auch besonders zu unterstützen. Nee, absolut. Also ja, es hat schon Spaß gemacht, die Saison. Wir hatten neben dem eigentlich immer feststehenden Turniersieger Judd Trump oder Ronnie O'Sullivan, nein, ein bisschen übertrieben, aber wir hatten doch auch immer genug Überraschungen in den Turnieren. Herrlich.
Das hatten wir tatsächlich. Und dann lass uns mal wählen. Ne? Was sind eure oder na, jeder kann ja mal sagen. Noah, wer ist dein Top-Spieler der vergangenen Saison mit kurzer Begründung und wer ist dein Flop-Spieler, also der Schwächste oder was hat dich erstaunt an schlechten Leistungen in der vergangenen Saison?
Weißt du, wenn die WM nicht gewesen wäre, wäre die Frage viel leichter zu beantworten
Das genau das
gewesen.
Gleiche steht auch auf meinem Zettel.
Also, man, die WM ist natürlich das größte Turnier des Jahres, aber wenn ich jetzt, war ja doch, die Mehrzahl der Turniere waren ja doch vorher. Und da muss man einfach schon Judd Trump und Ronnie O'Sullivan einfach an erster Stelle nennen, das ist ganz klar. Dann so dahinter Mark Allen, Zhang Under, Gary Wilson, also das wären so meine Top 5. Mark Williams noch dazu. Ja, und bei den Flops, da wäre der erste Name, wäre auch wieder ein Stuart Bingham gewesen, wenn die WM nicht gewesen wäre. Auch ein Jack Jones, weil man muss sich vorstellen, ein Jack Jones, der war in der Saisonrangliste vor der Weltmeisterschaft auf Platz 67. Und jetzt ist er Neunter in der Saisonrangliste geworden. Also diese WM hat diese Top und Flops doch ein bisschen zusammengehauen. Auch ein Stephen Maguire, der dann wieder ins Viertelfinale gekommen ist, ein David Gilbert. Also liebe Leute, die sind ja aus dem Nichts gekommen, wo ich gesagt hätte, ja, das war definitiv ein Flop der Saison, die dann einfach bei der WM das doch noch einmal gut gemacht haben. Aber wenn du jetzt wirklich einen Namen nennen willst, dann wäre es für mich wahrscheinlich doch Luca Brissell. Weil der das auch bei der Weltmeisterschaft nicht geschafft hat. Okay, er war da gesundheitlich nicht auf 100%. Aber er hat es auch selber gesagt, diese Bürde Weltmeister, das war für ihn sehr schwer. Und das hat mich überrascht, weil ich hätte Luca schon so eingeschätzt, dass er durch diesen WM-Titel noch mehr an Selbstvertrauen gewinnt. Aber er hat das ganze Jahr über, okay, den Sommer hat er wahrscheinlich nur gefeiert und hat er auch verdient und alles. Aber er hat dann auch das bisschen besser ist es geworden hinten raus und bei der WM halt auch wieder steht auch wieder diese Erstrundenniederlage. Also, wenn, dann wäre es doch Luca Brissell, der für mich die größte Enttäuschung über die ganze Saison war.
Ja, gut. Wie gesagt, da gibt es ein paar Namen tatsächlich. Ich habe mich auch schwer getan jetzt nach der WM damit. Kati, du darfst mal zuerst. Vielleicht kann ich mir ein paar Ideen holen.
Aha, ja, das kennen wir ja schon. Ne? Was war unsere beste Voraussage? War Maximum Break für Yanming Chao, glaube ich. Aber das machen wir erst wieder in der Saisonvorschau und definitiv ohne Yanming Chao. Ne? Nie wieder. Okay, mein Top und Flop. Okay, Flop, ehrlicherweise, Christian, ich sag's jetzt, Rebecca Kenner. Also 0 Punkte aus 2 Jahren. Ich finde es schön, dass sie so viel mitgenommen hat und so, aber man muss auch mal an der Stelle knallhart sagen, sie hat null getan für Frauensnooker auf der Main Tour. Das war eine verschwendete Tourkarte. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich wünsche ihr persönlich alles Gute. Sie macht ja auch viel im Trainerbereich und so. Freue mich für sie persönlich, dass sie 2 Jahre mitnehmen konnte auf der Profitour. Aber ich bin so froh, dass dieses Kapitel jetzt einfach geschlossen ist. Und dann machen wir weiter mit dem Top, mein Top-Spieler der Saison, mein
David Fish.
Top-Profi-Spieler der Saison, Christian, ist einfach Lukas Kleckers. Also ich
David
sag's jetzt
Grace.
einfach. Was sagst du, Christian?
David Grace, dachte ich, kommt jetzt ganz sicher.
Ah, David Grace hatte eine super schwierige Saison. David Grace hatte eine super schwierige Saison neben dem Tisch. Und ich habe mich so gefreut, von ihm die 135 Total Clearance zu sehen in Wien. Das war ein absolutes Highlight. Und ihn überhaupt zu sehen in Wien. Aber das war am Tisch war das nicht die Saison. Mm-mm, leider nicht. Nächstes Jahr muss wieder angegriffen werden. Aber das schafft er. Das hat er immer geschafft. Lukas Leckers, mein Profispieler der Saison. Einfach, weil ich sagen kann, Lukas Leckers war Profi die Saison. Und er hat so gut gespielt. Komm, er hat Stuart Bingham geschlagen. Ja. Er hat Jack Lesowski geschlagen. Er hat im Tempodrom gegen Judd Trump gespielt, gegen den zukünftigen Turniersieger dann verloren. Er hat so gekämpft in der WM-Quali und hat da diese nervenstarke Clearance gespielt gegen Alan Taylor, war das doch im Entscheidungsframe. Also da sind wir ja alle schon nach Mitternacht eingegangen wie die welken Tulpen. Und er hat das aber, hat sich da rausgezogen aus diesem Entscheidungsframe als Sieger und hat dann so gekämpft gegen Chris Wakelin und es war so knapp. Und er ist nicht gescheitert, er ist nicht so knapp. Also er ist so knapp an diesem Top 64 vorbei. Das war nicht jetzt hier alle Rebecca Kenner, ne, Position 157 der Weltrangliste. Nee, das war knapp. Und er hat uns so viel Spaß gemacht, die Saison. Und überhaupt bisher. Deswegen von ganzem Herzen mein Spieler, mein Profispieler der Saison, Lukas Kleckers.
Ja, sehr gute Wahl. Mein Top ist relativ schnell erklärt. Ich wollte jetzt nicht Judd Trump oder Ronnie Sullivan nehmen, deswegen nehme ich Mark Allen. Einfach wirklich tolle Entwicklung, die der gemacht hat. Nummer 1 jetzt erreicht. Tolle Saison auch insgesamt gespielt. Also ich hoffe, dass Mark Allen sich lange an der Nummer 1 halten kann, was wahrscheinlich ein bisschen schwierig wird, weil er sehr viel verteidigen muss. Aber wer weiß, das haben wir auch über Ronnie O'Sullivan letzte Saison gesagt. Und mein Flop-Spieler, ja, ich hatte ein paar Namen, ne? So vor der Weltmeisterschaft, dachte, gab es ja so ein paar, über die man hätte nachdenken können. Jack Lesowski, Stuart Bingham, Neil Robertson wollte ich eigentlich unbedingt nehmen. Aber ja, irgendwie, ich habe mich jetzt entschieden für Hossein Wafai. Und zwar einfach, weil der mir zu sehr in der zweiten Reihe steht aktuell. Der hatte das Shootout gewonnen vor 2 Jahren, hatte dann Halbfinale Welsh Open erreicht, hat fantastisch sich nach oben gekämpft, stand ja dann auch kurz vor den Top 16, die er dann ja auch erreicht hat. Aber so der ganz große Wurf fehlt mir einfach. Talent ist nicht alles und er kann das einfach zu selten untermauern, was er eigentlich wirklich drauf hat. Und ja, von daher, da fehlt so ein bisschen der Durchbruch. Ich weiß nicht, ob mir da irgendjemand zustimmt oder ob ich jetzt hier totalen Quatsch erzähle.
Du hast doch bei uns auch nicht zugestimmt. Das ist sehr mutig
von dir.
Du hast nur David Grace reingeworfen. Also nein, das ist doch deine Wahl. Das ist doch wunderbar, Christian. Steh dazu.
Ich stehe dazu.
Also dem selbsternannten besten Spieler der Welt als Flop zu nehmen, ist sehr mutig von dir. Aber nein, du hast recht. Also für das, er tritt selbstbewusst auf, aber es muss am Tisch auch mehr kommen. Definitiv.
Sehr gut. Jemand, der mich versteht. So. Kathi, du verstehst mich ja auch, aber gar. Nikla, jetzt ist die Frage, was fangen wir mit der Saison an, ne? Wir packen sie beiseite, oder? Es wird viel Neues geben zur neuen Saison, auf das wir dann schauen können irgendwann. Kathi, neue Kommentatoren oder alte bei Eurosport. Mal gucken, wie viel Mut man dann tatsächlich hat. Vielleicht den einen oder anderen neuen Schiedsrichter. Da muss ja jemand nachrücken ins A-Regime für Paul Collier. Und jetzt erstmal die Q-School. Es wären harte Wochen.
Das werden harte Wochen, aber ehrlicherweise jetzt ist auch Sommerpause angesagt. es gibt ja auch im Amateursnooker noch ein paar wichtige Termine. Also einer der wichtigsten war jetzt natürlich mit den Vienna Snooker Open, die wieder so ein Erfolg waren und einfach so in diesem WM, in diesem Nach-WM-Loch einfach perfekt dastehen. Ne? Dann ist nochmal Snooker und dann siehst du nochmal Profis und so. Und das, also hoffentlich machen die das weiter. Auch da, das hängt ja an einigen wenigen Freiwilligen, die das organisieren. Ich habe da so großen Respekt vor. Aber Vienna Snooker Open auch 2024 wieder ein Riesenerfolg. Wir haben noch Grand Prix, der aussteht, ne, in Heilbronn. Wir haben das WDBS-Turnier in Rüsselsheim wieder, also mit Disability Snooker. Also das ist, da kommt noch einiges auch in der Sommerpause, bevor es dann mit dem Profi-Snooker wieder so richtig losgeht. Wir haben jetzt die Q-School abzuarbeiten. Aber ganz ehrlich, hey Christian, jetzt ist auch mal ein bisschen Durchatmen angesagt, weil das war keine unanstrengende Saison, weder für die Leute, die gespielt haben, noch für die Leute, die drüber geredet haben.
Absolut, das war es tatsächlich nicht. Und deswegen sagen wir erstmal weiterhin danke fürs Zuhören. Am Dienstag geht die Q-School los. Wir werden vorher noch eine Vorschau dafür aufnehmen. Und jetzt heißt es erstmal ein bisschen durchatmen, die Saisonrevue passieren lassen. Und dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Danke Noah, danke Kathi, danke euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Total Clearance.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.